Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020 aus der Reihe Bildung heute. Vortrag 10. Peter Kalchthaler und Eva von Rekowski. Zum Thema 100 Jahre Volkshochschule Freiburg, 100 Jahre Zukunft. Zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Freiburger VHS.
Ich darf, Herr Frick, Sie ganz leicht korrigieren, denn die kleine Einführung mache ich jetzt und werde dann auch vor allen Dingen auf die Geschichte der Entwicklung der Volkshochschule von 1946 an, also nach dem Zweiten Weltkrieg, eingehen. 100 Jahre Volkshochschule. Ich freue mich, dass ich die Volkshochschule Freiburg Ihnen in unserem Jubiläumssemester vorstellen kann mit ihren Entwicklungen, Zukunftsthemen seit der Neugründung 1946. Ich werde da vor allen Dingen auf die inhaltlichen und strukturellen Veränderungen eingehen und danach die VHS beschreiben, wie sie heute ist und welche Themen wir uns in Zukunft stellen. Immer sollte und wollte die Volkshochschule für alle Bürgerinnen und Bürger Freiburgs Bildungsangebote bereitstellen mit dem Ziel, Menschen das notwendige Wissen und die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, damit sie Veränderungen und Herausforderungen im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld bewältigen können. Und diese Aufgabe hat sich in 100 Jahren nicht geändert, wie man aus den Zitaten, die Sie dort sehen können, sehen können, das, was eben bei der Gründung gesagt worden ist, nämlich der Schüler soll die Fähigkeit haben zur selbstständigen Fragestellung, zur selbstständigen Arbeit und zur Gestaltung eines harmonischen Lebens. Und in unserem heutigen Leitbild, die Volkshochschule bietet ein Angebot an Information, Qualifikation, Selbsterfahrung und Kommunikation, das den Menschen hilft, in einer sich verändernden Lebens- und Berufswelt zu bestehen. Aber natürlich haben sich im Laufe der Jahre die Inhalte geändert, denn die Bildungsinhalte haben sich den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen, Notwendigkeiten und natürlich auch Moden angepasst und waren in die Zukunft gerichtet, eben damit Menschen mit den erworbenen neuen Kenntnissen und Kompetenzen für die Zukunft gerüstet waren. Einige teilweise auch sehr kuriose Beispiele werde ich Ihnen nachher im Verlauf meiner Ausführungen noch nennen. Man kann also mit Recht sagen, dass 100 Jahre Volkshochschule auch 100 Jahre Bildung für die Zukunft heißt. Und jetzt übergebe ich es an Herrn Kalchthaler, der die Gründungsphase beschreiben wird.
Ja. Hatten wir vor, weil jetzt auch ein paar Bilder kommen. Ja, am 9. September 1919 versammelte sich eine Gruppe von Männern, darunter Studenten und Arbeiter, keine Studentinnen, also ich habe bewusst Studenten gesagt, nicht gegendert, Studierende, also eine Gruppe von Männern, darunter Studenten und Arbeiter in der Freiburger Wirtschaft zum Goldenen Apfel und beschloss die Gründung der Freien Volkshochschule. Schon eine Woche später begannen am 16. September die Kurse, meist in Nebenzimmern und Sälen von Gaststätten, die damals noch in großer Zahl zur Verfügung standen. Die im ganzen Reich entstehenden neuen Initiativen zur Erwachsenenbildung trafen auf bereits zahlreich bestehende ältere Institutionen. Allen voran die Lesegesellschaften, in denen sich in der Zeit um 1800 allerdings die städtische Elite traf, der Adel, das aufstrebende Bürgertum, die Offiziere der Garnisonen. In Freiburg galt dies für die 1807 gegründete Museumsgesellschaft, die bis heute existiert, und die 1834 als liberal-freiheitliches Gegengewicht zum Museum ins Leben gerufene bürgerliche Lesegesellschaft Harmonie, die nur noch in der Benennung ihres einstigen Sitzes in der Grünwälder Straße fortbesteht. Der Name Lesegesellschaft bezieht sich auf das Interesse an Lesestoff, das heißt über die Literatur hinaus, vor allem an Periodika, Zeitschriften und Zeitungen, die gemeinschaftlich abonniert und den Mitgliedern zugänglich gemacht wurden. Das gebildete Bürgertum interessierte sich zunehmend für aktuelle Zeitfragen, die über die Lektüre hinaus im gemeinsamen Gespräch diskutiert wurden. Nicht ohne Grund, also mündet die Geschichte der Lesegesellschaften vielerorts in die Vorgeschichte der politischen Parteien. Die Initiative zur Gründung der Freiburger Lesegesellschaft war von Karl Friedrich Dreis von Sauerbronn ausgegangen, der Onkel des Fahrraderfinders. der als Okkupationskommissär die neue badische Staatsmacht in Freiburg vertrat. Er versammelte eine Gruppe einflussreicher Freiburger Köpfe im Gründungskomitee. Den Chirurgen Johann Matthias Alexander Ecker, den Theologen und Orientalisten Leonhard Hug, den Juristen und Universitätsbibliothekar Johann Kaspar Ruf, den Verleger der Freiburger Zeitung Franz Xaver Schnetzler, den Juristen und Historiker Karl von Rotteck und vor allem den Professor für schöne Wissenschaften Johann Georg Jacobi. Er war 1784 von Joseph II. Als erster Protestant auf einen Freiburger Lehrstuhl berufen worden und hatte schon bald nach seiner Ankunft verschiedene Zirkel als literarische Freundeskreise und Bildungsorte ins Leben gerufen. In ihnen trafen sich meist jüngere Verehrer Jacobis, denen der Dichter Lehrer und Mentor war. In Jacobis Wohnung an der Herrenstraße im heutigen Schwarzwälder Hof unterhielt er zudem eine ästhetische Teegesellschaft für Damen, die sich jeden Mittwoch traf. Beide darf man als Vorläufer des Museums ansehen. Selbstverständlich zählte die von Jacobi herausgegebene, an gebildete Frauen gerichtete Zeitschrift Iris zu den von der Lesegesellschaft abonnierten Blättern. Mitglied der Lesegesellschaft konnten, Zitat, geistig und sittlich kultivierte Menschen, Zitat Ende werden, zunächst nur Männer, später konnten auch Frauen die eingeschränkte Mitgliedschaft erwerben. Der Jahresbeitrag betrug anfänglich 8, später 12 Gulden, war also keineswegs billig, was den Mitgliederkreis vor allem auf das gehobene Bürgertum beschränkte. Studenten wurde ein ermäßigter Beitrag eingeräumt. Den Vereinszweck beschreibt die erste überlieferte Satzung von 1808, Zitat, das Bedürfnis vermittels einer vorzüglich durch Neuheit interessanten Lektüre mit allen merkwürdigen Begebenheiten mit dem Wissenswürdigsten der Zeit erhalten zu werden. Dann aber durch den Genuss dessen, womit die schöne Kunst überhaupt und die Musik insbesondere das Menschenleben milder und freundlicher macht, sowie durch gesellige Unterhaltungen verschiedener Art im Kreise anständiger, froher Menschen, das allzu Ernste des Geschäftslebens mit den Annehmlichkeiten einer humanen Erholung wohltätig abwechseln zu lassen. Dies doppelte Bedürfnis, welches jeder, der auf höhere Bildung einigen Anspruch machen kann, so lebhaft und dringend fühlt, mit geringen Kosten zu befriedigen, ist der Zweck derjenigen Gesellschaft. Am 22. Februar 1807 waren die Statuten von der Mitgliederversammlung verabschiedet worden und damit in Kraft getreten. Das Vereinslokal der Gesellschaft, die sich um 1810 nach dem Vorbild des Karlsruher Vereins den Namen Museum gab, man dachte hier nicht an eine Altertümersammlung, sondern an die Musen, wechselte in den Anfangsjahren mehrfach bis schließlich 1823. Ja genau, das gehört eigentlich dazu, 1823 der Grundstein für das Gesellschaftshaus an der Münstergasse gelegt wurde, das bis zu seiner Zerstörung 1944 das Heim des Museums wurde. Es zählte zu den schönsten Bauten des Klassizismus in unserer Stadt. Karl Gustav Adolf Gnies, Ökonom, Freiburger Universitätsprofessor und liberaler Abgeordneter in der zweiten Kammer des Badischen Landtags, war einer der Initiatoren des 1861 ins Leben gerufenen Freiburger Arbeiterbildungsvereins mit Angeboten für Arbeiter- und Handwerksgehilfen. Das Programm umfasste wissenschaftlichen Unterricht und Sanitätskurse, aber auch volkstümliche Vorträge und Unterhaltungsangebote wie Musik-, Gesangs- und Tanzstunden, die an die späteren Volkshochschulen denken lassen. In der Universität gab es schon zur Kaiserzeit die volkstümlichen Hochschulkurse, die sich vornehmlich an ein gehobenes bürgerliches Bildungspublikum richteten. Sie sollten im Wintersemester 1919-20 fortgeführt werden. Die Leitung war dem berühmten Juristen Heinrich Rosin übertragen, der seit 1883 in Freiburg lehrte. Mit seiner Wahl zum Freiburger Prorektor 1897-98 war erstmals ein Jude akademisches Oberhaupt einer deutschen Universität geworden. Prorektor war praktisch der Rektor, denn Rektor der badischen Universitäten war der Großherzog. Das wundert einem immer, wenn man das nicht weiß und dann Berichte liest, also zum Beispiel zur Eröffnung des Kollegiengebäudes 1 1911, wo es dann heißt, der Prorektor spricht, der Prorektor begrüßt, der Prorektor sagt und man denkt dann immer, ja, wo ist denn der Rektor? Warum lässt sich da der Rektor immer vertreten durch seinen Stellvertreter? Aber der Prorektor war praktisch der Rektor vor Ort. Wie gesagt, der Rektor Magnificentissimus war der Großherzog, der Souverän, wie in England. Das ist eine alte Tradition, dass eigentlich immer der Herrscher, der Rektor der Universität ist. Und bei den großen englischen Universitäten, also gerade in Oxford und Cambridge, sind es auch häufig Mitglieder des Hochadels oder hochrangige Politiker, die die Stellung des Rektors einnehmen. Also der Herzog von Edinburgh beispielsweise, der war lange in Cambridge der oberste Repräsentant der Universität. Im Gegensatz zum Angebot der Universität wollte die 1919 gegründete Freie Volkshochschule nicht nur populäres Wissen in Vorträgen vermitteln, sondern sollte in Seminaren von Lehrenden und Schülern aktiv mitgestaltet werden. Ihr Mitbegründer und erster Lehrer Bernhard Merten, damals noch Lehramtsstudent der Mathematik, hatte bereits im Frühjahr 1919 ein hohes Ziel formuliert. Schon ein Teil des Zitates vorhin gezeigt worden. Der Schüler soll die Fähigkeit zur selbstständigen Fragestellung, zur Erkenntnis der Grenzen seiner jeweiligen Urteilsfähigkeit, zur selbstständigen kritischen Betrachtung und Wertung, zur selbstständigen Arbeit, zur Erkenntnis seiner seelischen Triebkräfte und zur Gestaltung eines diesem gemäßen harmonischen Lebens bekommen. Zitat Ende. In allen Teilen kommt in Mertens Denkschrift die Aufbruchstimmung in Politik und Kultur zum Ausdruck, die weite Teile der Gesellschaft unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erfasst hatte. Die Soldaten waren, wie man hier auf Freiburger Bildern sieht, traumatisiert aus dem Krieg zurückgekehrt. Die alte Gesellschaft, das Kaiserreich, war zerbrochen. Es gab auf der einen Seite viel Frustration Nachdenklichkeit über das Vergangene, Enttäuschung, dass der Krieg verloren gegangen war, den man doch im Gefühl einer Mehrheit der Bevölkerung als Verteidigungskrieg geführt hatte. Und andererseits gab es eine ungeheure Aufbruchstimmung. Das Frauenwahlrecht war eingeführt worden 1919. Und im Endeffekt ist eine Bewegung wie die Bewegung der Volkshochschulen vergleichbar mit dem Bauhaus. Und es ist ja schön, dass sich das Signe, was wir vorhin gesehen haben, zum 100-Jährigen der Freiburger Volkshochschule deutlich und bewusst an die Bauhausästhetik anlehnt. Der Gesetzgeber förderte Initiativen zur Volksbildung maßgeblich. Im Artikel 148 der Weimarer Verfassung von 1919 heißt es ausdrücklich, Zitat, das Volksbildungswesen einschließlich der Volkshochschulen soll von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden. Zitat Ende. Wegen des nach wie vor eher elitären Anstrichs des universitären Volksbildungsprogramms war es im Herbst 1919 zu einer heftigen Debatte im Freiburger Gemeinderat über den von der Hochschule beantragten Zuschuss gekommen. Der sozialdemokratische Stadtverordnete Stefan Mayer beklagte, dass dort, Zitat, das arbeitende Volk den Kursen bisher völlig ferngeblieben war. Zitat Ende. Ein Kollege von der Deutschnationalen Volkspartei urteilte, Zitat, Rentner, pensionierte Generäle, Studenten und ihre Damen aus der Freiburger Gesellschaft suchten sich jetzt dort auf bequeme Art eine angenehme Abendstunde zu verschaffen. Zitat Ende. Die Räte waren sich parteiübergreifend einig, dass man das gesamte Volkshochschulwesen neu organisieren müsse, um Bildungsangebote für alle Kreise der Bevölkerung zu schaffen. Der städtische Zuschuss an die Universität wurde schließlich mit der Auflage genehmigt, der Stadt ein Mitbestimmungsrecht in den dortigen Gremien einzuräumen. Als wichtigste Reaktion auf die kritischen Stimmen wurde noch zum Jahresende 1919 eine Arbeitsgemeinschaft zwischen der Volkshochschule der Universität und der neu gegründeten Freien Volkshochschule eingeleitet. Die nach dem erfolgreichen Sommersemester 1920 erarbeitete Satzung der gemeinsamen Volkshochschule Freiburg im Breisgau wurde im Frühjahr 1921 dem Badischen Kultusministerium vorgelegt und im Juli genehmigt. Nach ihr sollten alle Mitglieder, Schüler wie Lehrer, Arbeiter wie Akademiker, Zitat, eine Kulturgemeinschaft des werktätigen und des geistig schaffenden Volkes bilden, Zitat Ende, bei strenger parteipolitischer, weltanschaulicher und religiöser Neutralität. Dabei galt auch, Zitat, beide Geschlechter sind in der Volksschule völlig gleichberechtigt, Zitat Ende. 2 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts war das noch immer keine Selbstverständlichkeit. Den Vorsitz der Volkshochschule führte seit 1920 Hans Spemann, der 1919 auf den Freiburger Lehrstuhl für Zoologie berufen worden war. Er wurde 1923/24 Rektor der Universität und sollte 1935 den Medizinnobelpreis erhalten. Leiter der Volkshochschule blieb Mitbegründer Bernhard Merten, der nach dem Studium zunächst als Lehrer gearbeitet und die Aufgabe der Schulleitung nebenamtlich betreut hatte. Nach dem Referendariat stellte ihn das Badische Kultusministerium frei, sodass er die Stelle hauptamtlich ausfüllen konnte. Schon das erste gemeinsame Programm von universitärer und freier Volkshochschule im Sommersemester 1920 entsprach in vielen Punkten dem Angebot heutiger Volkshochschulen. Es gliederte sich in 8 Themenbereiche: geistige Schulung, Wirtschaft und Recht, Geschichte und Politik, Naturwissenschaften, Medizin, Kultur- und Lebensfragen, Mathematik, Logik und Philosophie, Kunst und Literatur. Es gab Kurse speziell für Arbeiterinnen und Arbeiter, die auch terminlich so gelegt waren, dass die dort teilnehmen konnten. Etwa Einführungen in die Naturwissenschaften, deutsche Geschichte oder ganz aktuell zum neuen Betriebsrätegesetz. Im folgenden Wintersemester wurden erstmals studentische Arbeiterunterrichtskurse durchgeführt, in denen Studierende die teilnehmenden Arbeiter auf die weiterführenden Kurse vorbereiten sollten. Dazu gab es ein reichhaltiges Angebot von Fremdsprachenkursen, neben Englisch und Französisch auch Russisch und Italienisch. 1929/30 rief die Volkshochschule sogar einen Arbeitskreis Filmkunst ins Leben und trug so der rasanten Entwicklung des neuen Genres in den goldenen 20er Jahren Rechnung. Im gleichzeitig begründeten Freiburger Sprechsaal wurde ein neues Diskussionsforum geschaffen, um dem zunehmenden geistigen Kampf neue Möglichkeiten und Formen des fruchtbaren Ablaufs zu geben, so im Semesterprogramm. Hier führten sachkundige Referenten in aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Kultur ein. Anschließend wurde im Publikum diskutiert. Das Format war außerordentlich erfolgreich und wurde auch von anderen Volkshochschulen im Reich übernommen. Die Hörerzahlen der Volkshochschule entwickelten sich stetig nach oben, von 350 Personen in den Jahren 1920/21 bis auf 1200 Teilnehmende im letzten Jahr der alten Volkshochschule 1932/33. Der Frauenanteil stieg von 20% im ersten Jahr auf mehr als 50% ab 1924/25. In der Feier zum 10-jährigen Bestehen der Volkshochschule am 15. November 1929 konnte der ja als Zoologe tätige Hans Spemann als Vorsitzender launig bemerken: 10 Jahre sind für ein Haushuhn viel, für einen Elefanten nichts, für eine Volkshochschule immerhin etwas. Die erfolgreiche Ära Spemann-Merten endete im Mai 1933 mit der erzwungenen Auflösung der Volkshochschule durch die Nationalsozialisten. Oberbürgermeister Franz Kerber strich den städtischen Zuschuss, ohne den die Einrichtung nicht arbeitsfähig war, weil, so Zitat, die geistige Haltung des Leiters der Volkshochschule, Herrn Assessor Merten, nicht Gewähr gibt, dass die Kurse und Vorlesungen im Sinne eines national aufzubauenden Staates geführt werden.
Ja, vielen Dank, Herr Kalchthaler, für diesen ersten Teil, den Sie wie immer wunderbar einfach dargestellt haben. Die VHS im Dritten Reich, jetzt muss ich hier mal weiterschalten. Genau, 1933 bis 1945. Sie war erfolgreich bis dahin, wie Herr Kalchthaler gerade dargestellt hatte, kam aber durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten an ein erzwungenes Ende. Was ab November 1933 als Volkshochschule und bald darauf als Volksbildungsstätte geführt wurde, hatte mit den Vorstellungen und Zielen der Gründer nichts mehr gemein. Die VHS kam unter die Trägerschaft des Reichbunds für Volkstum und Heimat. Vom alten VHS-Team war, soweit bekannt, niemand mehr dabei. Und das Programm wurde ganz radikal auf den neuen Kurs eingeschworen, wie es auch der spätere Leiter Frank Kars schon am 5.3.1933 in der Zeitschrift Alle Mannen ausführte. Es muss jedes an der VHS behandelte Thema in den Geist des Nationalsozialismus einmünden. Deutschtum, Kampf und Volksgemeinschaft sind ideologische Fixpunkte, die in fast allen Fachbereichen der Volkshochschule auftauchten. So viel dazu. Ich denke, das ist eine Zeit, über die wir jetzt hier im Volkshochschulbereich nicht weiter berichten wollen, weil es einfach sehr politisch für die Zwecke des Nationalsozialismus genutzt oder ausgenutzt wurde. Aber die Neugründung 1946 dann war wieder ein Meilenstein in der Geschichte der Volkshochschule Freiburg. Schon am 1. Mai 1946 wurde die Volkshochschule unter Anwesenheit des französischen Generals Schwarz im Kaufhaussaal wieder eröffnet. Und dieser Neubeginn geschah unter dem Einfluss der Alliierten und knüpfte an die Volkshochschule der Weimarer Zeit mit ihrer demokratischen Ausrichtung an, hatte aber politisch leider nicht mehr den Verfassungsrang, wie es in der Weimarer Republik gewesen war. Wie für alle war in einer zusammengebrochenen Gesellschaft, nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir es ähnlich, ein neuer Anfang schwer. Alltagsprobleme, aber auch eine gewisse Politikverdrossenheit standen für Menschen im Vordergrund nach dem verlorenen Krieg, nicht Bildungsfragen. Und auch die VHS selbst hatte mit organisatorischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zitat: So musste man die nötige Zahl der Glühbirnen, um die nötige Zahl der Glühbirnen einen heftigen Kampf führen, und die Räume konnten nicht genügend geheizt werden. Und zu allem Unglück wurde aus Mangel an elektrischem Strom der Strom im Winter um 21 Uhr eingestellt, so der damalige Leiter Professor Dr. Riemensberger im Vorwort des Programmheftes in seiner Rückschau auf die ersten 5 Jahre nach der Neugründung. Für die Anmeldung hieß es im damaligen Programmheft 1947, bei Einzelfragen wende man sich an die Leitung, freitags im Sekretariat der VHS, ansonsten in der Wohnung des VHS-Leiters. Für solche Einzelanfragen gibt es heute zu Silvesterbeginn eine Art Callcenter, besetzt mit 6 Mitarbeiterinnen. Trotz aller Schwierigkeiten waren 36 Veranstaltungen im ersten VHS-Semester nach dem Krieg sehr gut besucht. Die Hörer, wie man sie seinerzeit nannte, waren in den ersten Semestern überwiegend Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Arbeiter, Handwerker, Berufslose und Hausfrauen. Bereits gut ausgebildete Menschen kamen zu dieser Zeit weniger in die VHS, was sich in den späteren Jahren deutlich verändern sollte. Berufs- und Fachausbildungen und Kurse für die Berufsförderung, zum Beispiel Stenografie und Buchhaltung, waren stark nachgefragt. Verwertbarer Wissens- und Kompetenzerwerb stand im Vordergrund. Also all das, was aufgrund der Kriegsjahre nicht gelernt werden konnte, wurde jetzt nachgeholt. Neben dieser Ausrichtung auf Bedürfnisse des praktischen Lebens waren aber auch theoretische, intellektuelle Angebote wichtig, etwa die Arbeitsgemeinschaft Recht und Gemeinschaft mit freien Aussprachen zu gesellschaftlichen und ethischen Fragestellungen der Zeit. Das hat die Sprechsäle der Vorkriegszeit einfach wieder aufgenommen. Und ich hatte ja gesagt, dass ich immer mal ein paar Kurse nenne, die in dieser Zeit von Bedeutung waren. Nach dem Krieg wurde über den Sozialismus berichtet, Sozialismus als Wirklichkeit oder das Ringen um eine neue Wirtschaftsordnung. Die 50er und 60er Jahre kann man als Weichenstellung für die Erwachsenenbildung insgesamt bezeichnen, aber natürlich auch für die Freiburger Volkshochschule. Nach dem bescheidenen Beginn, nach dem Krieg, konnte das VHS-Angebot langsam, aber kontinuierlich ausgebaut werden. Und ab 1950 setzte dann eine lange, sehr expansive Phase ein, Immer mehr Menschen interessierten sich für Weiterbildung. In den Anfang der 50er Jahre gab es fast 4000 Teilnehmende und 320 Veranstaltungen. Allerdings war anders als in den Aufbaujahren direkt nach dem Krieg die Beteiligung an den Bildungsangeboten deutlich abhängig vom Erstausbildungsniveau, dem sich natürlich auch die Inhalte anpassten. Es kamen von dieser Zeit an die sogenannten Bildungsbürger vor allen Dingen in die Volkshochschule. Die VHS wurde zu einem Ort kulturbezogener Freizeitgestaltung, aber auch immer noch nützliche Aufklärung, aber auch immer noch die verwertbaren Angebote, vor allen Dingen für die berufliche Bildung, hatten weiterhin eine große Bedeutung. Das sogenannte Wirtschaftswunder und ganz neue gesellschaftliche Themen hatten auch auf die VHS Auswirkungen, inhaltlich, aber auch strukturell. Beispielsweise war es dann ab 1957 das Abitur an der Volkshochschule nachzuholen und 15 Jahre später auch die mittlere Reife. Erste Deutschkurse für Gastarbeiter wurden ab 1964 angeboten, die sehr schnell und in großem Umfang nachgefragt wurden. Mehr und mehr VHS-Zertifikate, also prüfungsbezogene Abschlüsse, halfen, sich beruflich weiter zu qualifizieren, um den Anforderungen einer modernen Arbeitswelt besser gerecht zu werden. Auch die wachsende Bedeutung der Massenmedien, vor allen Dingen des Fernsehens, und die steigende Konsumorientierung schlug sich in VHS-Angeboten nieder, auch um einer Abwanderung an das Fernsehen entgegenzuwirken. Davor hatten damals die Volkshochschulleute Angst. Bildungsveranstaltungen mussten, wie man heute sagen würde, deshalb auch einen Eventcharakter bekommen. Statt ausschließlich Vorträgen und Kursen oder sogenannten Arbeitsgemeinschaften anzubieten, entstanden ganz neue Angebotsformate wie Exkursionen und Wanderungen oder Veranstaltungen mit kulturellen Aspekten. Eine politische Aufwertung erfuhr die Erwachsenenbildung durch das Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen von 1960. Die Erwachsenenbildung erscheint in diesem Gutachten als dritter gleichberechtigter Bildungszweig neben Schule und Ausbildung. Und im Gutachten wird neben der Unentbehrlichkeit der Erwachsenenbildung für das Funktionieren einer modernen Gesellschaft auch deren Professionalisierung durch entsprechend ausgebildete Volksbildner dringend gefordert. Mit dem Fortschreiten dieser Professionalisierung musste Erwachsenenbildung neu gedacht werden, im Sinne längerfristiger Planung, sowohl konzeptionell, aber auch personell. Es gab mehr hauptamtliches, festangestelltes Personal in der Verwaltung, aber auch im pädagogischen Bereich. Und da musste einfach die Volkshochschule auch reagieren, diese Arbeitsplätze entsprechend halten zu können. Und organisatorisch kamen auch neue Herausforderungen. Fand der Unterricht bisher hauptsächlich in Räumen der Universität statt, so wurde durch diese große Expansion von Seiten der VHS der Wunsch nach einem eigenen Gebäude immer dringlicher, aber es sollte dann fast noch 10 Jahre dauern, bis wir das Schwarze Kloster beziehen konnten. Kursthemen in dieser Zeit waren das Zeitalter der Kunststoffe, das war eben was ganz Neues in den 50er und 60er Jahren, aber auch ganz kurios die psychologischen Voraussetzungen für eine politische Tätigkeit der Frau. Das war eine ganze Kursreihe mit mehreren Veranstaltungsabenden, das Wesen des Jazz oder kann man durch Einschüchterung erziehen. Immerhin wurde das von dieser Zeit an schon mal in Frage gestellt. Was bei meiner Recherche in den alten Programmheften ich festgestellt habe, dass es ganz wenig Kurse zur Politik Anfang der 50er Jahre oder auch bis Anfang der 60er Jahre gab und in dieser Zeit auch nicht eine einzige Veranstaltung zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Das sollte tatsächlich erst viel, viel später kommen. In den Jahren 1970, 1980 hat sich die Volkshochschule zu einer öffentlich verantworteten Erwachsenenbildung etabliert. Die Weiterbildungsgesetze in Baden-Württemberg war es in 1972, als es verabschiedet wurde, förderten die Professionalisierung und Institutionalisierung der Erwachsenenbildung weiter, zum Beispiel durch die Festlegung der Fachbereiche, wie wir sie heute auch noch an der Volkshochschule finden, die dann einfach angeboten werden mussten. Das war auch natürlich in Freiburg so, aber in Freiburg kam noch hinzu, dass sich die Volkshochschule Freiburg eine neue Satzung für einen gemeinnützigen Verein gegeben hat Und da die Anbindung an die Kommune durch die Wahl des Bürgermeisters zum ersten Vorsitzenden und Gemeinderäten als Mitglieder des Vereins und des Vorstandes etablierte. Das bedeutete, die Volkshochschule hatte auf einmal eine starke Anbindung an die Kommune, auch eine Lobby im Gemeinderat, was dann auch in finanzieller Hinsicht, aber auch inhaltlicher Hinsicht für die Volkshochschule von ganz großem Vorteil war. Diese Struktur mit den Gemeinderäten und Bürgermeister als ersten Vorsitzenden, es ist jeweils zuständige Bildungsbürgermeister, bei uns heute die Frau Stuchlik, besteht bis heute. Damit verbunden waren dann aber auch finanzielle Planbarkeit durch einerseits institutionelle städtische, aber auch Landeszuschüsse, wobei man sagen muss, dass die Stadt immer einen wesentlich größeren Anteil zur Weiterbildung zur Volkshochschule geleistet hat als das Land. Auf Bundesebene wurde durch die Weiterbildung politisch als gleichwertige, diesmal vierte Säule des Bildungssystems, neben Grundschule, weiterführenden Schule und Studium definiert. Leider aber ohne die finanzielle Ausstattung, wie es allgemeinbildende Schulen und auch Universitäten haben. Diese Gleichwertigkeit hat sich meines Erachtens in späteren Jahren wieder verloren. Weiterbildung wurde, wenn es nicht zwingend berufliche Notwendigkeiten war, eher als privates Vergnügen angesehen und hatte nicht, oder die gesellschaftliche Notwendigkeit wurde zwar politisch oft betont, aber sie hatte keinerlei Auswirkungen auf die Strukturen und die Förderungen von Seiten des Bundes oder des Landes. Sowohl das inhaltliche Angebot als auch die Zahl der Teilnehmenden dehnten sich aber rapide aus. Zielgruppenarbeit für Ältere, für Frauen, aber auch für Bildungsbenachteiligte wurden gezielt eingeführt. Und auch natürlich der Geist der 68er-Bewegung hält Einzug mit Bildungsangeboten zum Selbstlernen, zur Demokratisierungsfunktion der Weiterbildung, aber auch emanzipatorische Frauenthemen waren in dieser Zeit ganz stark. Und eben mit dem Einzug ins Schwarze Kloster 1981 konnten dann erstmal sehr viel mehr und andere Formen von Kurse mit entsprechenden Medien angeboten werden. Vor allen Dingen im Vormittagsbereich gab es nun erstmals ein breites Angebot und mit der Einführung einer EDV-Verwaltungssoftware Ende der 80er Jahre und ersten EDV-Angeboten im Unterrichtsbetrieb machte sich die Volkshochschule auch auf ins digitale Zeitalter. In dieser Zeit ist die VHS in Freiburg einziger Anbieter von kontinuierlichen Deutschkursen, Deutsch als Fremdsprache. Heute haben wir etwa 10 Mitakteure auf diesem Markt und sind auch längst nicht mehr der größte Player. Und sie platzte vor allen Dingen zahlenmäßig aus allen Nähten. 1988 wurden schon mehr als 40.000 Unterrichtseinheiten durchgeführt für mehr als 20.000 Teilnehmende. Kurse in dieser Zeit, auch das wieder, das Freiburger Eingliederungsmodell für Problemzigeuner. Auch damals gab es schon die Integrationsbemühungen und auch die entsprechenden Integrationsprobleme. Universal-Yoga christlicher Prägung, sowas wie Yoga konnte man nicht einfach übernehmen, sondern es musste wirklich auf den westlichen, auf die westlichen Haltungen umgebaut werden, aber auch bedingt durch Wiel und Tschernobyl, Bau einer Solaranlage, Fotografieren für den Umweltschutz und Tschernobyl im Mütteralltag. Das waren die Themen, die damals die Gesellschaft beschäftigten. Ja, in den Jahren 1990 und eigentlich bis heute kann man sagen, dass die VHS deutlich mehr ist als das offene Angebot, was Sie immer aus unseren Programmheften kennen. Die bisherige gute öffentliche finanzielle Ausstattung der VHS erlebt zu Beginn der 90er Jahre einen massiven Einbruch. Vor allen Dingen das Land kürzte sehr und auch die Stadt musste Zuschüsse aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Lage kürzen. Und das zwang die VHS, mehr marktorientiert zu denken und entsprechend neue Angebote zu konzipieren. Neben dem natürlich immer noch breiten und vielfältigen offenen Programm, das aber zunehmend durch Teilnehmende selbst finanziert wurde, ergab der Markt aber auch, zum Beispiel bedingt durch die zunehmende Arbeitslosigkeit, neue Chancen. Die Volkshochschule übernahm Auftragsmaßnahmen von der Agentur für Arbeit, damals hieß es noch Arbeitsamt, von Firmen für Schulungen für ihre Mitarbeitenden und später mit Mitteln der EU oder anderen Drittmitteln für spezielle Projekte. Dies veränderte das Gesicht der Volkshochschule, die bisher hauptsächlich eine fürs Bildungsbürgertum war, beziehungsweise vor allen Dingen von diesen angenommen wurde. Es veränderten sich auch hehre Prinzipien der Erwachsenenbildung insgesamt, zum Beispiel das der Freiwilligkeit. Menschen kamen bis zu dieser Zeit, und das war ganz wichtig für die Volkshochschularbeit, immer freiwillig eigenmotiviert, weil sie es selber wollten. Aber jetzt auf einmal mussten sie teilweise kommen, weil Arbeitgeber, Arbeitsamt oder Sozialbehörden sie dazu verpflichteten. Damit einfach die Menschen verpflichteten zur Teilnahme, um einem drohenden sozialen Abstieg entgegenzuwirken. Und dadurch veränderte sich auch die Arbeit der Pädagogen, die das Programm planten. Man konnte nicht mehr nur sehen, was wird nachgefragt von den Menschen, die kommen, sondern es mussten ganz speziell Angebote dazu entwickelt werden. Und sie wurden dadurch auch zunehmend von Erwachsenenbildnern zu Bildungsmanagern. Es mussten Anträge geschrieben werden, Fördermittel eingeworben werden. Sie hatten nicht mehr nur Verantwortung für die Inhalte des Programms, sondern auch für die Wirtschaftlichkeit der Angebote. Und das bedeutete auch, dass die Öffentlichkeitsarbeit einen wesentlich stärkeren und größeren Stellenwert erhalten musste, zum Beispiel indem man Kurstitel und Ausschreibungen attraktiver gestaltete, die Hausfrauengymnastik wurde zur Aerobic oder fit in den Tag, aber auch attraktivere Kurskonzepte entwickelt wurden, wie zum Beispiel das Kunstkolleg. Es gab immer ein breites Kunstangebot, aber mit dem Kunstkolleg gab es auf einmal eine künstlerische Ausbildung, die über 4 Jahre ging und für viele Menschen dann sehr interessant war. Oder aber auch die digitalen Möglichkeiten mussten genutzt werden für die Öffentlichkeitsarbeit. Seit dem Jahr 2000 ist die VHS im Internet präsent und im letzten Jahrzehnt kamen dann auch Newsletter und Präsenz in den sozialen Medien dazu. Marktorientierung im Bildungsbereich führt aber auch zu viel mehr Konkurrenten. Mit Bildung konnte man auf einmal Geld verdienen, Auftragsmaßnahmen, da konnte sich jeder drauf bewerben und nicht nur öffentlich geförderte Erwachsenenbildung. Aber es führte auch im Gegenzug zu einer besseren und gerechteren Durchmischung der VHS-Teilnehmenden, denn Drittmittel gab und gibt es fast ausschließlich für Projekte, die Bildungsbenachteiligte oder Sozial- und Finanzschwache ansprechen. Wieder ein paar Kurse, das neue Europa, Mobbing war damals ein Stichwort, Psychoterror am Arbeitsplatz, aber auch die EDV-Geschichten, Datenbankus, VHS, ein Kurs, E-Learning-Kurs zur Fotografie, mein Haus, mein Auto, mein Implantat aus dem 3D-Drucker, aber gerade so im letzten Jahrzehnt auch deutliche Gegenpole wieder, diese Do-it-yourself-Bewegung, wir hatten ein Blickpunktthema dazu, selbstgehäkelt, Spültücher und Badeschwämme. Wie sieht die VHS heute aus? Grundbedingung für die öffentliche Förderung ist, dass die Volkshochschule die ganze Bandbreite des Programmprofils anbieten muss, die Fachbereiche, die ich dort aufgelistet habe. Das heißt, sie kann nicht wie private Bildungsanbieter nur die lukrativen Rosinen rauspicken, sondern muss auch Angebote bereitstellen, mit denen kein Geld zu verdienen ist, zum Beispiel politische Bildung oder Umweltbildung. Und sie ist bei all dem auch zu sozialverträglichen Gebühren verpflichtet. Die Fachbereiche sehen Sie hier aufgeführt. Der größte Fachbereich von all dem sind die Sprachen. Das macht fast 50% unseres gesamten Angebotes aus. Und innerhalb der Sprachen, der Bereich Deutsch als Fremdsprache, sind 25% des gesamten Angebotes. Aber auch die anderen Bereiche, vor allen Dingen Gesundheitsbildung, Kunst und Kultur, berufliche Bildung, sind starke Bereiche, die auch immer gut nachgefragt werden. Neu in dieser Auflistung ist das Thema Grundbildung. Wir hatten hierzu schon einen Vortrag, Alphabetisierung, Lesen, Schreiben, Rechnen, Lernen, dass es da einen ganz großen Bedarf ist. Ich gehe gleich bei den Zukunftsthemen noch mal kurz darauf ein. Veranstaltungen bieten wir an in Kursen, Vorträgen, Wochenseminaren, Exkursionen und Ausstellungen. Am frühen Morgen, tagsüber, abends, am Wochenende und ab und zu sogar nachts mit bestimmten Exkursionen. Die Leistung der Volkshochschule in 2018 hat fast 2500 Veranstaltungen bedeutet, mehr als 70.000 Unterrichtseinheiten wurden durchgeführt und die von fast 50.000 Teilnehmenden wahrgenommen wurden. Das Ganze managen 51 hauptberufliche Mitarbeiterinnen, also festangestellte Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, davon etwa 10 pädagogische Mitarbeiterinnen, die sich auf circa 30 Vollzeitstellen verteilen. Wir haben 44 Lehrerinnen an den Abendschulen, Abendgymnasium, Abendrealschule und den nachträglichen Hauptschulabschluss kann man an der VHS erwerben. Und das ist vor allen Dingen, denke ich, das Gesicht der Volkshochschule. Das sind diejenigen, die die Volkshochschule nach außen repräsentieren, vorstellen und darstellen. Und ich freue mich, dass auch einige unserer Dozentinnen und Dozenten heute hier sind. 650 freiberufliche Dozentinnen und Dozenten, die das ganze Unterrichtsgeschehen einfach übernehmen und sehr gut und sehr professionell und vorteilhaft für die Volkshochschule übernehmen. Die Volkshochschule hat einen Gesamtumsatz von ca. 6 Millionen Euro in 2018 gehabt. Der städtische Zuschuss beläuft sich auf etwa 1,2 Millionen. Das Land zahlt 350.000 für den VHS-Betrieb. Die Abendschulen, Abendgymnasium und Abendrealschule werden voll vom Land gefördert, weil sie normale öffentliche Schulen sind in privater Trägerschaft. Und insgesamt haben wir also 2,4 Millionen Euro Zuschüsse, aber 3,6 Millionen müssen durch teilnehmende Gebühren oder diese Drittmittel eingeworben werden, wobei ich auch noch mal deutlich sagen müssen, die Zuschüsse vor allen Dingen der Stadt sind wieder stark angehoben worden und da sind wir weit über Bundesdurchschnitt mit den städtischen Zuschüssen, während das Land jetzt gerade ab 1920 bei dem Bundesdurchschnitt der Förderung von Volkshochschulen angekommen ist. Das heißt, es gibt Bundesländer, die fördern ihre Volkshochschulen deutlich stärker als Baden-Württemberg. Zielgruppenarbeit ist im Prinzip ein Bereich, der sich bewährt hat, mit speziellen Angeboten bestimmte Gruppen auch direkt anzusprechen. Natürlich einerseits, weil es politisch und inhaltlich von Bedeutung ist, wie zum Beispiel dem Frauenprogramm mit Angeboten für Menschen mit Behinderungen oder Angeboten speziell für Eltern, aber zum anderen auch, weil diese Gruppen somit gezielter beworben werden können. Sowas hat auch Marketingaspekte. Für Kinder und Jugendliche bieten wir in Freiburg wenig an, da es in Freiburg gute andere Anbieter dafür gibt. Wir wollen keine Konkurrenz zu anderen öffentlichen Anbietern werden, sondern wir wollen, wo immer es geht, mit ihnen kooperieren und Synergien schaffen. Insgesamt arbeiten wir mit ca. 60 anderen Organisationen, Initiativen, Institutionen wie Stadt, Kirchen, Hochschulen, Umwelt- und sozialen Initiativen sehr gut zusammen und können so unser Programmprofil erweitern und die Vielfalt der Angebote auch deutlich bereichern. Zudem sorgt die sehr gute Vernetzung im Bildungsbereich auch für besten inhaltlichen, organisatorischen Austausch und auch gegenseitige Unterstützung. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen Drittmittelbereich eingehen. Das macht circa 1 Million aus. Das ist einmal dieser Drittmittelbereich, wir haben ihn, das habe ich schon erwähnt, eingeführt, weil die VHS einfach finanziell sich auf andere Beine stellen musste. Aber auch, weil wir den Auftrag und das Ziel haben, möglichst für alle Menschen Bildungsangebote bereitzustellen. Und trotzdem ist es klar, dass es Menschen gibt, die entweder nicht bildungsaffin sind und aus welchen Gründen auch immer nicht zur Volkshochschule kommen und auch solche, für die die VHS-Angebote immer noch zu teuer sind. Für beide Gruppen haben wir in den letzten 15 Jahren eben diesen Projektbereich ausgebaut. Und das ist einmal ein wichtiges finanzielles Standbein für die Volkshochschule. Er sichert bei uns selber Arbeitsplätze. Zum anderen unterstützen wir mit diesen Angeboten aber auch Menschen, sich für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen und sich dort wieder oder erstmalig Fuß zu fassen. Die Projekte sind, das führe ich jetzt noch kurz aus, einmal der Bereich Bildungsberatung. Viele von Ihnen kennen vielleicht den Wegweiser Bildung in der Stadtbibliothek, die städtische Bildungsberatungsstelle in Trägerschaft der VHS, wo man zu allen Fragen der Bildung einfach Auskunft bekommen kann. Der Rucksack ist ein Sprachförderprogramm, das wir auch im Auftrag der Stadt in Schulen und Kindergärten durchführen. Die Servicestelle Elternbildung, ein sehr, sehr geschätzter Bereich bei den Schulen und bei den Kindertagesstätten, weil die dort ihre Elternabende mit uns zusammen gestalten können. Sie können bei uns Referenten Themen abrufen und müssen dann vor Ort es nur noch selber durchführen. Es gibt die berufsorientierten Deutschkurse durch den Bund finanziert. Wir sind seit dem 1. Juni, Juli diesen Jahres ein Grundbildungszentrum. Ich habe es eben schon erwähnt, in Deutschland gibt es etwa 6,8 Millionen funktionale Analphabeten. Viele Menschen oder etwa ebenso viele Menschen können nicht ausreichend rechnen. Und das Grundbildungszentrum soll nicht unbedingt nur jetzt Kurse anbieten, sondern auch Multiplikatoren, Ämter, Behörden dafür sensibilisieren. Guckt, wer ist das bei euch, schickt sie in die Kurse, wer kann es machen, auch diese Ansprache dann übernehmen. Das ist auch ein ganz wichtiges Zukunftsthema für uns, dem entgegenzuwirken. Die Perspektive 3 ist ein Projekt für das Übergangsmanagement aus unserem zweiten Bildungsweg, aus den Abendschulen, vor allen Dingen für den Hauptschulbereich, in den Beruf. Das können diese Menschen, die das nachträglich machen, nicht unbedingt immer alleine. Und mit der Brückenmaßnahme haben wir eine Möglichkeit gefunden, auch mit EU-Mitteln, Menschen mit Migrationshintergrund, die einen sozialwissenschaftlichen Abschluss haben, der aber hier noch nicht anerkannt ist, beruflich wieder Fuß zu fassen. Projektverbund Baden, das ist genauso, richtet sich an bleibeberechtigte Flüchtlinge, um sie in den ersten Arbeitsmarkt wiederzubringen. Das sind alles Dinge, für die wir Anträge schreiben müssen, die Mittel einwerben müssen, das aber gut funktioniert und dadurch auch sehr gut angenommen wird von den Menschen. Und wie ganz zu Beginn gesagt, die Volkshochschule ist auf die Zukunft gerichtet. Die Themen, die wir haben, sind die Grundbildung und ich denke, das ist eins der wichtigsten Themen für unser Land insgesamt, aber auch die Digitalisierung. Bei allem, was da wichtig ist, wir müssen die Menschen fit machen, dass es eben mehr ist, als WhatsApps zu tippen oder kurze Nachrichten abzulesen oder im Internet zu surfen, dass man eben mit dieser Digitalisierung viel mehr erreichen kann, aber auch auf die Risiken einzugehen und aber auch immer einen Gegenpol im Bereich des sozialen Lernens zu dieser Digitalisierung zu schaffen. Demokratiebildung, ich glaube, da brauche ich vor diesem Publikum nicht zuzusagen, dass es ein wichtiges Thema ist, aber auch die Integration, ganz besonders seit 2015, merkt man, wie wichtig es ist, die Menschen nicht nur mit Deutschkursen zu versorgen, sondern auch auf andere Weise versuchen, die einfach an unserer Gesellschaft teilhaben zu lassen. Der demografische Wandel ist für uns eine Volkshochschule. Wie alles bei uns in der Bundesrepublik wird auch die Volkshochschule älter, vor allen Dingen von ihren Teilnehmenden. Da müssen sich dann auch die Angebote entsprechend wandeln. Und das Thema Umweltbildung ist ganz wichtig, auch in naher Zukunft. Und auch da ist es schön, dass uns die Stadt für die nächsten zwei Semester 20.000 Euro bewilligt hat, um zum Thema Klimaschutz da einiges anzubieten. Und ich hoffe, dass wir das auch in der Samstagsuni vielleicht dann umsetzen können, dass Sie dazu dann auch hier was hören. Ja, das waren jetzt so meine Anmerkungen dazu. Ganz kurz noch, damit Sie wissen, wo wir auch in der VHS zu finden sind. Das ist einmal das Schwarze Kloster, das VHS-Zentrum. Da sitzt die Verwaltung, die Anmeldung und 10 Unterrichtsräume. In der Mitte das Kolombi-Eck mit 15 Unterrichtsräumen und unser schönes VHS-Atelier auf der Stadtbahnbrücke für alle unsere Kunst- und Kreativkurse, die sehr gut angenommen werden. Aber das reicht bei weitem nicht aus, diese Räume, die wir da haben. Wir sind an mindestens 60 anderen Städten in der Stadt noch präsent, vor allen Dingen natürlich auch in Schulen, aber bei unseren Kooperationspartnern und vielen anderen Begebenheiten. So, wer jetzt noch mehr zur VHS-Geschichte lesen möchte, dem empfehle ich einen Blick zurück. Auf unserer Homepage finden Sie das. Eine Kollegin hat es wunderbar zusammengestellt, was in den 100 Jahren Volkshochschule alles passiert ist. Oder auch im jetzt noch aktuellen Programmheft haben wir die Geschichte ein bisschen zusammengefasst. Und wer die Volkshochschule schmunzelnd betrachten wird, das ist unser Jubiläumsband, herausgegeben von Renate Alf und Peter Geimann, die Cartoonisten. Volkshochschule macht glücklich, wo sie einfach den Volkshochschulalltag unter die Lupe genommen haben und mit schönen Zeichnungen. Ich hatte sie ja teilweise auch hier drauf, ne? Könntest du mal bitte den Müll runterladen, ist ein Cartoon aus diesem Buch, den Sie bei uns in der VHS-Anmeldung dann gerne auch erwerben können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.